Wir hatten ja das Wochenende die In-Ihm-Konferenz und ich habe da auch eine Predigt gehalten und die will ich euch heute nicht vorenthalten. Ich werde zwar, wenn ich es habe, die Videoaufnahme dann bearbeiten und wieder auf YouTube stellen, aber ist nicht verkehrt, wenn man es öfter hört. Das Thema ist hier, in ihm haben wir, weil in Epheser 1,7 sagt uns der Paulus, in ihm, also in Jesus, haben wir, und du kannst es auf dich beziehen, in ihm, in Jesus habe ich, ja, die Erlösung durch sein Blut, geht's weiter. Du hast die Erlösung durch das Blut von Jesus, in ihm, durch ihn. Das ist das A und O des Evangeliums. Wir haben durch sein Blutopfer die Erlösung von was? Von der Sünde. Das ist die Grundlage des ganzen Evangeliums, das Geheimnis des Christseins, ja, nicht deine Baby-Taufurkunde, die du vielleicht irgendwo noch liegen hast, die zählt da überhaupt nicht. Das ist eigentlich neudeutsch ein Fake. Ja, und das glauben halt viele nicht. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Christen so denken, Gott ist irgendwo da oben und ich bin hier unten ein schwacher Mensch. Und wenn ich gut lebe, tut Gott etwas für mich, er hört vielleicht ein oder andere Gebet. Und wenn ich sündige oder nicht so toll lebe, dann straft er mich. Aber das ist nicht das, was das Evangelium grundsätzlich vermittelt. Die Wahrheit ist nämlich, dass er in uns ist und wir in ihm, dass wir mit ihm in Verbindung sind. In der Gemeinschaft des Geistes lehrt uns die Bibel. Wir sind nicht mehr ferne, sondern wir sind ihm neu und er ist uns neu. Er, Jesus, wohnt durch den Heiligen Geist in unserem Geist. Und es ist eine großartige Sache, die er uns da gegeben hat, den Geist Christi in unsere Herzen. Durch das Opferblut von Jesus sind wir mit ihm, mit Gott versöhnt. Da steht nichts mehr dazwischen, das ist das Schöne. Weil das Grundproblem, die Sünde ist gesöhnt, sie ist auf Jesus gefallen, sie ist beseitigt. Deshalb sind wir mit ihm zusammengebunden. Wir sind Familie Gottes. Jesus ist unser großer Bruder. Ja, wir sind alle untereinander Geschwister und Gott selbst ist unser himmlischer Papa. Man könnte auch sagen, wir sind Freunde geworden. Ja, er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Und dafür ist diese Botschaft der Bibel in ihm, in Christus, ganz wichtig. Grundlage jeglichen Glaubens. Wenn das nicht bekannt ist oder auch nicht sitzt im Glauben, dann ist es alle andere auch ziemlich wackelig, weil da das Fundament fehlt. Drum in ihm lehre aus den Offenbarungen des Paulus. Paulus hatte da die tiefsten Einsichten und Gott sei Dank sind die Schriften nicht verloren gegangen. Wir können es nachlesen und wie sie Offenbarungen des Paulus für uns nehmen, dass es uns auch zur Offenbarung wird. Weil wenn es bloß ein Kopfwissen ist, wird es noch nicht viel bringen. Aber die Offenbarungen des Paulus sind sowas von großartig. Sie bringen uns von der Niederlage, von der Sünde hin zum Sieg, zur Gerechtigkeit, zum Segen. Dieser Vers, Epheser 1,7, der geht noch ein bisschen weiter. Ich lese ihn jetzt einmal komplett. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Erlösung durch sein Blut, ja. Sein Opferblut hat uns ein für alle Mal erlöst. Es hat ausgereicht. Es braucht nicht mehr. Dann kannst du versuchen, mit deinen guten Werken noch was dazu zu tun, aber es ist für nichts. Es ist irgendwo ja, lachhaft eigentlich. Durch sein Blut, durch sein Werk am Kreuz haben wir es. Aus dem Reichtum seiner Gnade. Ja, diese Gnade war so groß und so überreich und das hat uns in Christus alles geschenkt. Von der Sünde erlöst, von dieser sogenannten Erbsünde, das heißt, der Same Adams, der sündige Same, der sich durch die ganzen Generationen durchgezogen hat, von einem zum nächsten, der ist beseitigt worden. Ansonsten sind alle Menschen Sünder. Ohne Jesus sind alle Menschen Sünder. Aber umgekehrt, mit Jesus bist du kein Sünder mehr. Dass man das nicht falsch auffassen, weil es gibt Leute, die sind Christen und sagen immer, ja, wir sind doch alle Sünder. Das ist eine riesengroße Lüge. Wir waren Sünder und wir wurden gerechtfertigt, umsonst aus seiner Gnade durch sein Opferblut. Das ist die Wahrheit. Der Same Adams ist aus unserem Geist entfernt. Die Sündennatur ist entfernt. Die Schuld ist gesühnt und damit ist auch ihre Verdammnis getilgt unterm Strich. Ja, wenn du unter Verdammnis leidest, dann hast du diese Wahrheit noch nicht erkannt, noch nicht offenbart bekommen oder du stellst dich nicht darauf und bekennst nicht das mit deinem Mund. Verdammnis ist immer eine Folge von entweder Sünde oder man meint, dass man gesündigt hat oder man hat wirklich gesündigt, dann kommt auch Verdammnis. Aber normalerweise ist es eben als Mangel an Erkenntnis, was Jesus für uns getan hat. Und dann kommt das Gesetz dazu, das Gebot. Und dann kommt natürlich da der tolle Cocktail der Verdammnis in den Christen hervor. Und dann freut sich der Teufel, dann sitzt er da und reibt sich die Hände. Ha, habe ich wieder einen drauf gekriegt. Ja, und das ist das Problem. Aber unsere Rettung durch das Blutopfer von Jesus, das ist das A und O des ganzen Evangeliums. Und das A und O unseres Glaubens. Also nicht mehr denken und auch nicht mehr sagen, wir sind doch alle Sünder. Weil da liegt die Wurzel des Problems. Es ist eigentlich das Grundproblem der ganzen Menschheit. Ein Sünder sündigt irgendwie. Denn mir fällt einfach immer bloß Blödsinn ein, wie man noch gerade irgendwo sündigen kann und etwas anders machen, wie Gott es eigentlich angedacht hat. Ein Sünder sündigt. Er hat die Natur Satans in sich. Anders als Gott. Ich bin selber gescheit. Ja, das kommt vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und solche Leute, die haben diese wunderbare Erlösung einfach nicht verstanden. Und dass Gott es uns so gut und so einfach gemacht hat. Nur durch Glauben an sein Blutopfer werden wir umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade. Eigentlich ist es ganz einfach. Aber durch das, dass religiöse Irrlehren Gift in die Herzen der Menschen gestreut hat, ist es so schwer, das anzunehmen, zu verstehen. Also nimm die Gnade an, nimm das Blut Jesu an und lass dein Herz von diesem Gift freimachen, reinigen durch Jesu Blut und durch das Wort der Wahrheit. Weil Tatsache des Evangeliums ist so, Gott hat uns, die wir glauben, Gerechtigkeit zugesprochen, aus Gnade. Er hat uns unterm Strich reich beschenkt. Nur deshalb, weil wir an Jesus und an sein Blutopfer glauben. Da kannst du es vielleicht so vorstellen, Gott steht vor dir und sagt, du glaubst an das Blutopfer meines Sohnes, okay, deshalb spreche ich dich jetzt gerecht, ohne dass du etwas dazu tun kannst oder musst. Alle deine Sünden und Verbrechen nehme ich jetzt von dir weg und ich lege sie auf dieses Opferlamm. Du bist jetzt frei. Wenn du das einmal so vorstellst, so steckt Gott da vor dir. Was sagst du dann? Danke, Papa, danke, lieber Gott. Oder so, nein, ich möchte selber auch noch was dazu tun. Ich möchte auch noch meine Leistung dazu bringen. Aber wer mit der eigenen Leistung versucht, der wird es halt einfach nicht schaffen, weil ein Mischmasch gibt es nicht. Entweder seine Gnade oder deine Leistung. In der Bibel gibt es Barabbas, der Mörder, der eigentlich hätte gekreuzigt werden sollen. Der gibt uns da das absolute Top-Beispiel. Ja, der war eingesperrt und wäre dran gewesen zum Kreuzigen. Und er wurde anstelle von Jesus freigelassen. Und Jesus ging an seiner Stelle ans Kreuz. Der unschuldige Jesus hat die gerechte Strafe, die eigentlich dieser Barabbas bekommen hätte, auf sich geladen bekommen. Und so hat er unsere Strafe bekommen. Deine und meine und der ganzen Menschheit, die Strafe, sagt das Evangelium, lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und dann kann man sagen, Evangelium ist eine gute Nachricht. Und ich sage, das ist sogar eine sehr gute Nachricht, eine wunderbare Nachricht. Es gibt keine bessere Nachricht auf der ganzen Welt. Es ist die Erlösung, du hast damit das ewige Leben geschenkt bekommen. Rechtfertigung, alle Sünde, alles Übel ist von dir weggetan. Die Wurzel ist die Sünde. Die Wurzel allen Übels ist die Sünde. Mit Adam hat sie angefangen und er hat sie weiter vererbt. Aber diese Wurzel wurde gekappt, sie wurde beseitigt. Diese Sünde wurde ein für alle Mal beseitigt, weil sie auf Jesus gelegt ist. Und wenn du einer Pflanze die Wurzel abschneidest, dann bringt die keine Frucht mehr. Bei uns hat einmal eine Wühlmaus Tomatenwurzeln abgefressen. An diesen Tomatenstauden gab es keine Frucht mehr, keine Tomate mehr. Logisch, oder? Und wenn du es erkannt hast, dass die Wurzel, die Sünde aus dir entfernt wurde, der Same Adams, dann bringt die Sünde auch keine Frucht mehr hervor. So wirst du verändert, nicht durch Gebot, ah, das darf ich nicht mehr und jenes darf ich nicht mehr. Und was die da alle machen in der Welt, ja, die ganzen Verrückten, Verrücktgewordenen, wir können die Leute nicht ändern, wenn wir sie kritisieren, wenn wir ihnen ihre Sünden vorhalten. Wir müssen ihnen die Gnade Gottes bringen und dann können sie es annehmen oder lassen. Sie müssen ihnen Jesus predigen und dann werden sie verändert, wenn sie ihn annehmen. Alles andere ist eine ausweglose Situation. Römer 5,19 sagt uns wunderbar, durch Adams Sünde sind alle in die Stellung von Sündern versetzt worden. Aber durch den Gehorsam Jesu sind alle Glaubenden jetzt in die Stellung von Gerechten versetzt worden. Ja, Adam hat gesündigt, alle nach ihm wurden in die Stellung eines Sünders versetzt, auch wenn er nicht gesündigt hat. So deutlich gesagt, der konnte gar nicht so gut sein, wie es gefordert war, es hätte nichts genützt, weil er wegen Adams Sünde in die Stellung eines Sünders versetzt wurde. Er wurde zum Sünder, der Mensch, und hat eben gesündigt. Und wenn du die Menschheitsgeschichte ein bisschen bloß kennst, dann weißt du, die Menschen sind tatsächlich Sünder. Was es schon an schlimmen Dingen gegeben hat, an Kriegen und vom Brudermord über Ehekrieg, Familienkrieg, Clankriege bis hin zu den großen Nationen mit unvorstellbaren, wahnsinnigen Waffen, die es inzwischen gibt, da sieht man eindeutig die Handschrift des Samens Adams, Sünder. Aber für uns gilt das nicht. Wir sind, weil Jesus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, mit unseren Sünden beladen, wurden wir umsonst in die Stellung eines Gerechten versetzt. Ja, auch wenn du nicht gerecht gelebt hast, durch den Glauben wurdest du in die Stellung versetzt, als hättest du nie gesündigt, als hättest du keine adamitische Sünde und kein gar nichts. In diese Stellung wurdest du als Christ versetzt. Und das darfst du dir nie rauben lassen. Das ist das, was der Teufel am meisten bekämpft. Dir diese Einsicht, diese Stellung wieder zu rauben, ja, wieder mies zu machen, wieder dir das unterzujubeln. Ja, so gut bist du ja doch nicht, bist ja doch nur ein Sünder und so. Aus Werken bist du es, wenn wir nach Gesetz gehen. Ist ganz klar, aber es geht einfach nicht mehr nach Gesetz. Jetzt ist die Frage, die musst du dir selber immer wieder stellen. In welcher Position, in welcher Stellung sehe ich mich eigentlich? Sehe ich mich als Sünder unter Gesetz und muss versuchen, Gott zu gefallen? Oder siehst du dich als Gerechter, der durch den Glauben Gott gefallen hat und Gott hat mich gerecht gesprochen und völlig frei gemacht? Wenn du an ihn glaubst, an dieses Blutopfer, bist du in der Stellung, in der Position eines Gerechten. Ja? Und wenn du das Intus hast und wenn du dein Leben auch dementsprechend lebst und dann auch handelst und es auch bekennst, dann wird es auch in der Praxis Auswirkungen haben, in deiner Lebenspraxis. Dann wird die Segnung des Gerechten, die dir gehört, in deinem Leben auch nach und nach offenbar. Dann spiegelt sich wieder, was du im Herzen bist. Ja, ein Sünder spiegelt wieder, dass er im Herzen ein Sünder ist. Darum tut er ja diese wahnsinnigen Dinge. Und ein Gerechter spiegelt wieder, was er im Herzen ist, nämlich gerecht, und er tut Gerechtes. Gutes, Freundliches, Liebenswertes. Und wenn man dieses Wort gerecht, dass das nicht inflationär benutzt wird, ja, ja, gerecht, und eigentlich weiß man gar nicht mehr recht, was das ist, müssen wir schauen, was bedeutet nun einfach, dass man gerecht ist. Und das ist eigentlich ganz, ganz einfach und logisch. Gerecht, nicht mehr ein Sünder, also sündlos, heilig, tadellos und unsträflich, sagt uns die Bibel. In Christus bist du sündlos, heilig, tadellos und unsträflich. Du wirst nicht mehr getadelt von Gott und du wirst nicht mehr gestraft von Gott, sagen diese beiden Worte, oder? Tadellos, unsträflich, weil du eben sündlos bist. Das schaffen manche nicht, sich das einzugestehen, hey, ich bin ja sündlos, weil sie wissen ja, dass sie doch nicht so perfekt sind. Ja, mir hat erst einmal ein Mann erzählt, der war in so einer Männergruppe, Gebetsgruppe, und er hat ihm diese Lehre da reingebracht auf den Tisch und dann sind die über ihn hergefallen, mehr oder weniger. Dann willst du behaupten, dass du keine Sünde hast? Sagt er, ja. Dann die Hyänen losgebrochen. Kann doch nicht sein. Du bist der Einzige, der hier keine Sünde hat, so ungefähr. Aber es ist die Wahrheit. In Christus ist es die Wahrheit. Das ist unsere Position, unsere Stellung. Und in dieser Position sind wir versöhnt mit Gott. Wir sind versöhnt, weil das Einzige, was uns getrennt hat von Gott, war die Sünde und die ist einfach weggetan. So bist du frei vom Gesetz, von Geboten, von religiösen Leistungen, um irgendwie Gott gefallen zu müssen und dann erst den Segen dir zu verdienen. Nein, Gebot und Gesetz tötet eigentlich deinen Geist. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du nach Gesetz und Gebot handelst oder versuchst zu leben. Dann bringst du dich eigentlich unter den Fluch. Du fällst aus der Gnade und bringst dich unter den Fluch. Und dann wunderst dich, wenn der Segen nicht fließt. Römer 10,4 sagt uns, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Ja, Christus, sein Opfer am Kreuz, da ist Ende mit dem Gesetz. Da gibt es kein Gesetz mehr ab diesem Zeitpunkt. Wir brauchen auch keins mehr, weil unsere Gerechtigkeit kommt aus Glauben, nicht aus Werken. Römer 3,21 sagt uns das so deutlich. Es geht los mit jetzt aber. Ja, das ist schon mal schön. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Ja, ohne ein Gesetz, ohne ein Gebot, durch Glauben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben, sagt uns die Bibel mehrfach. Also ab dem Tod von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung ist ein für alle Mal Schluss mit dem Gesetz. Ende. Das Zeitalter ist vorbei. Ja, schon 2000 Jahre schon vorbei. Möchte man gar nicht glauben, oder? Und dann wurde auch noch im Jahr 70 der Tempel zerstört. Und dann konnten sie ihre Gesetzeszeremonien auch nicht mehr ausüben. Weil die ganzen Gerätschaften, das Heiligtum, der Allerheiligste und das ganze Zeug, wurde dem Erdboden platt gemacht. So wie Jesus es ihnen auch schon vorausgesagt hat, dass kein Stein auf den anderen bleiben wird. Haben sie gesagt, ja, du spinnst ein bisschen, so ungefähr. Aber Jesus hat ihnen die Wahrheit gesagt und genauso ist es auch geschehen. Jetzt, wenn wir diesen Gedankengang weitergehen, jetzt ist kein Gesetz mehr da, dann kannst du auch keins übertreten, oder? Ohne Gesetz, ohne Gebot gibt es auch keine Übertretung. Das ist biblisch. Römer 4,15 sagt uns das. Ohne Gesetz gibt es keine Übertretung. Was willst du übertreten für Gesetz, wenn es keins mehr gibt? Dein Glaube an Jesu Opferblut ist unserem himmlischen Papa so wertvoll, dass es dir zur Gerechtigkeit vollkommen ausreicht. Du musst und du kannst nichts hinzufügen. Und daran siehst du, wie wertvoll er deinen Glauben eigentlich erachtet. Viel wertvoller als all deine besten Werke. Ich sage nicht, dass gute Werke wo schlechtes sind, da muss man es nicht falsch verstehen. Aber gute Werke, um Gerechtigkeit zu erlangen, ist es übel. Gerecht zu werden und daraus resultierend gute Werke zu tun, das ist toll. Und das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Ja? Also Gott hat es uns leicht gemacht, unterm Strich. Er hat eigentlich das Schwere losgezogen, seinen Sohn zu opfern. Ihn als Opferlamm für die ganzen Sünder, eigentlich für die ihm nicht gefallen, herzugeben. Als schmerzlichste Opfer, das Gott nur bringen konnte, oder? Wenn du das mal vorstellst, oder wie Abraham seinen Isaak hätte opfern sollen und war sogar so gehorsam, dass er es getan hätte. Brutal. Aber Gott hat es durchgezogen. Bei Abraham wurde es vorher noch abgeblockt. Gott hat es durchgezogen. Jesus hat es durchgezogen. Er hätte auch Nein sagen können. Diese Freiheit hatte er gehabt. Aber er war so voller Gnade und voller Liebe zu den Menschen, dass er nicht Nein sagte und hat es durchgezogen. Dann hat Gott diesen Jesus für uns zur Sünde gemacht. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, er sah dann nicht mehr seinen geliebten Sohn in ihm, sondern er sah plötzlich, wenn er den Jesus anschaute, den übelsten Sünder, den es nur irgendwo gibt. Jesus wurde für uns zur personifizierten Sünde. Er war die Sünde schlechthin. Ja, und so einen will man ja strafen, oder? Wenn du dir mal vorstellst, da gibt's einen richtigen Ganove, ein ganzer übler Bursche. Und den hat man jetzt erwischt und eingesperrt. Ein Massenmörder, Vergewaltiger, was weiß ich, was er alles angestellt hat. Da sagt man doch, Mensch, da braucht man doch wieder mal die Todesstrafe. Das kann man nicht sein, dass man so jemanden wieder laufen lässt, oder? Und genau so ist es hier. Jesus war so einer, als er dort für uns zur Sünde wurde. Jesaja 53 sagt uns sehr deutlich, Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Ja, ihn hat die ganze Strafe für unsere Sünde getroffen. Von der adamitischen Sünde angefangen bis zur kleinsten Sünde jedes Menschen hat alles ihn getroffen. Und dann sagt Jesaja 53,10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ja, dem Herrn, da ist Gott selbst gemeint, ihm hat es gefallen, dieses Lamm, diesen Jesus zu zerschlagen, ihn so zu opfern, zu martern, ja, unterm Strich zu vernichten. Ja, wenn man das immer sich vorstellt oder so einen Film anschaut, wo die Kreuzigung dargestellt wird, dann kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Jetzt kommt da, glaube ich, im Herbst die nächste Staffel von The Chosen. Da kommt dann die Sache mit der Kreuzigung dran, in dieser nächsten Staffel. Und in der übernächsten dann die Auferstehung. Also wird bestimmt wieder interessant anzuschauen. Und wenn man dann weiß, um was es da geht, ja, dann weiß man, für was er es getan hat. Für dich und für mich. Und nur so kann man das eigentlich verstehen, dass Gott da Gefallen dran hatte, ihn so zu zerschlagen. Und gleichzeitig sah aber Gott schon die Erlösung für uns. Ja, als diese Sünde auf Jesus gekommen ist, damit von uns weggetan, da sah er schon unsere Erlösung. Und das hat ihn aber auch schon mit Freude erfüllt, weil er wusste, jetzt wird durch dieses Blut, das hier vergossen wird, Versöhnung gemacht zwischen ihm, Gott und der Menschheit. Ja, das ist das Tolle an der ganzen Sache. Und er hat schon gesehen, wie wir mit diesem Blut besprengt werden und geheiligt werden, tadellos und unsträflich gemacht werden durch den Glauben an Jesus. Es steht im Kolosser 1, 21 bis 23. Ich lese mal vor. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also wir waren entfremdet und Feinde, weil wir Sünder waren. Das sagt er hier, Gesinnung in bösen Werken. Uns hat er versöhnt durch den Leib von Jesus, als der starb, und hat uns durch dieses Erlösungswerk heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt. Sein Werk. Ja, nicht so denken, er macht mich jetzt tadellos und unsträflich, dass ich immer wieder noch besser werde und immer noch braver werde und immer noch mehr gute Werke tue. Nein, er hat uns durch den Glauben tadellos, unsträflich und sündlos vor sich hingestellt. Und dann tun wir die guten Dinge. Und er sagt hier aber noch eine kleine Bedingung, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also nicht sagen, oh, ich habe einmal geglaubt, das reicht dann schon. Er sagt also schon, wir sollen dabei bleiben, fest gegründet, feststehen und uns ja nicht abbringen lassen, weil dieses Evangelium hat auch eine Hoffnung parat. Die Hoffnung, auf der Erde hier ein gesegnetes Leben zu führen, aber die große Hoffnung, dann in seine Herrlichkeit einzugehen. Dass unsere Leiber auch noch erlöst werden und verwandelt werden, umgestaltet werden, sagt die Bibel. Weil jetzt steckt man noch im Leib der Niedrigkeit, sagt der Paulus. Ja, daher haben wir doch immer noch zu kämpfen und zu beißen, aber umso mehr der Geist die Oberhand gewinnt, die Wahrheit dieses Evangeliums die Oberhand gewinnt, umso mehr werden wir auch in dieser Stellung der Gerechtigkeit agieren und siegreich sein. Also schmeiß dein altes Sünderbewusstsein endlich vom Bord. Schmeiß es weg, weigere dich, so zu denken. Durchforsche dein Herz, wenn da irgendwas steckt, wo du weißt, immer so komische, leichte Verdammnis, doch nicht gut genug gewesen zu sein, für Gott noch was tun zu müssen oder so. Schmeiß dieses blöde Sünderbewusstsein vom Bord. Weil es blockiert dich im Geist. Es blockiert deinen Glauben, das macht dich schwach. Weil in ihm hast du nämlich was. In ihm bist du kein Sünder mehr. In Christus bist du ein Gerechter. Die Bibel sagt, wir sind der Sünde abgestorben. Oder halte dich der Sünde für tot, sagt Römer 6,11. Einen Toten, der reagiert nicht mehr. Da kannst du schütteln und wackeln und ein halbes Bier anbieten. der will es nicht mehr. Der reagiert nicht mehr auf das, was man tut. Genau so sollen wir für die Sünde sein. Gar nicht mehr darauf reagieren. Weil dass Versuchungen kommen in diesem Zeitlauf, das wissen wir ja. Aber wenn wir uns der Sünde für tot erklärt haben, dann reagieren wir nicht mehr auf die Sünde und auf die Versuchung und auf das Böse. Ja, dann geht der Hut nicht mehr hoch, wenn du dich ärgern möchtest oder der Feind versucht, dich zum Ärgern zu bringen. Dann reagierst du nicht mehr drauf. Und du reagierst in Liebe, in Gnade, in Frieden oder einfach lass ziehen, ich gehe meinen Weg des Glaubens. Wir, die wir geglaubt haben und uns taufen haben lassen, sagt Galater 3,27, wir haben Christus Jesus angezogen. All die, die auf Christus getauft worden sind, die haben Christus angezogen. Da sind wir in ihm, oder? Wenn man sowas anzieht, beispielsweise so einen schönen, warmen, langen Kapuzenmantel, wenn du den anziehst, dann steckst du im Mantel. Ganz logisch, oder? Dann steckst du drin, so richtig eingehüllt, das Gesicht schaut noch ein bisschen raus, dann bist du im Mantel. Und genau so haben wir Christus angezogen. Er umgibt uns. Ja, weil da ist nicht einmal das Gesicht frei, da ist alles bedeckt mit Jesus Christus. Wir sind in ihm und er umgibt uns mit seiner Kraft, mit seinem Schutz, er hüllt uns ein, schützt uns, segnet uns. Und das müssen wir lernen, so zu sehen. Ja, wir laufen nicht nackt rum, wir sind in Christus. Wir haben seine Waffenrüstung an, unterm Strich. Ja. Das ist immer die Bildersprache der Bibel, manchmal wird es mit Kleidung ausgedrückt, anders mal mit der Waffenrüstung. Ist ja egal, aber wir sind in ihm. Wir stecken in diesem Königsmantel. Ja, es ist nicht ein zerlumpter Mantel. Wir haben Königsgewand bekommen. Wir sind geistlich gesehen in Jesus eingehüllt. Und gleichzeitig ist Jesus auch in uns. Ja, Christus in uns, die Herrlichkeit Gottes in uns. Und wenn du Jesus angezogen hast, hast du automatisch den zerlumpten Bettlermantel Satans ausgezogen, den Sündermantel, den haben wir damit ausgezogen. Also fang nicht an, den wieder anzuziehen. Lass den weg, diesen Bettlermantel. Wir sind in der Position in ihm, in Christus. Wenn wir wiedergeboren sind, natürlich. Wenn du nur religiös bist, dann ist das die Frage, ob du wirklich in ihm bist. Aber wenn du wirklich glaubst und bekennst, dann bist du von Neuem geboren, eine neue Schöpfung, dann bist du in Christus. Das ist deine und meine wahre Stellung. Unsere Identität in Christus ist es. Kannst du dich mit Jesus identifizieren? Er hat mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Das ist unsere Identität. Jetzt sollen wir leben wie Jesus. Ja, wir sind nicht Jesus, aber wir sollen als Jünger leben, wie er es vorgegeben hat. So kleine Jesusse, ja, wäre das genauso, sollten die Jünger, und das kannst du in der Apostelgeschichte sehen, so sollten die Jünger sein. Dann können wir dieselben Dinge tun, sagt er, wie die er getan hat, und gar noch größere. Aus dieser Position müssen wir lernen zu leben, vor allem auch dann, wenn Schwierigkeiten kommen. Weil das ist das, was der Feind macht, er bringt die Schwierigkeiten, und dann gehst du sofort total in die Knie. Gerade wenn Schwierigkeiten kommen, musst du hoch und aufstehen und sagen, ich Chef, du nix. Und du hast Autorität und du kannst mit deinem Mund, mit deinen Worten etwas bewegen in der geistlichen Welt. Das musst du wissen und das musst du praktizieren und lernen. Sonst wären wir nämlich dauernd von Satan über den Tisch gezogen. Immer belogen und geknechtet und beraubt und krank gemacht und sonst was. Dann bleibst du dein Leben lang unter Satans Knechtschaft und nicht unter der Herrschaft des Herrn und unter seinem Segen. Die meisten werden halt dann irgendwo ein bisschen religiös, so religiöse Schnösel und keine Kraft und keine Autorität zu finden. Und das ist das, was ich möchte, dass wir alle aufstehen und unsere Position in Christus einnehmen, Autorität ausüben. Weil der Satan gehört nämlich unter unsere Füße, sagt uns der Römerbrief. Unter unsere Füße, nicht auf unseren Kopf herumtanzen. Auf dem Haupt des Gerechten ist Segen, sagt die Bibel, und nicht der Satan. Also lerne dieses zu erkennen und zu praktizieren. Lerne umzuschalten auf den Bereich des Geistes, auf diese Ebene, wo das funktioniert. Wenn du es nur im Verstand hast, ist ja schon ein Anfang und gut, aber da funktioniert es noch nicht so recht. Also du musst lernen, auf die geistliche Ebene zu schauen. Da musst du dir ein bisschen Ruhepause nehmen, mit der Bibel zusammen, im Gebet, vor allem Sprachengebet, weil das deinen Geist freisetzt. Und bewusst, ich schalte jetzt um, wie ich meinen Fernseher umschalte, auf ein anderes Programm, so schalte ich jetzt um auf den Bereich des Geistes. Ja, das hört sich so einfach an, ist es vielleicht anfangs nicht, aber man kann das lernen. Und das ist, manchmal geht es einfach und gut und manchmal wieder weniger, je nachdem, wie die Widerstände sind, wie die geistliche Atmosphäre um dich herum ist. Darum ist es ja wichtig, dass du die Atmosphäre um dich herum schaffst, die passend ist. Eben mit Sprachengebet, mit Bekenntnissen des Wortes, mit Autorität ausüben und das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen. Also lerne umzuschalten auf in Christus, in ihm, weil da kommt die Kraft. Aus dem Geist kommt die Kraft. Aus dem Verstand, aus dem Körper kommt nicht viel Kraft. Ja? Also bist ein Muskelpaket, da hast du ein bisschen mehr Kraft wie die anderen, aber das nützt dir geistlich gar nichts. Also Kraft kommt aus dem Geist, der Bereich des Geistes, und Wahrheit kommt aus dem Wort Gottes. Darum gehört es zusammen. Die Bibel zu lesen, neutestamentliche Dinge zu lesen, anzunehmen, zu glauben. Dann kannst du in Christus leben. Dann ist es nicht bloß eine Theorie, die du mal gehört hast und denkst, ja, wäre schön, sondern lebst du diese Position. Die Religion hat uns jahrhundertelang belogen und betrogen. Darum predigen wir solche Dinge in Christus. So predigen wir dieses Evangelium. Wir predigen nicht Mose und nicht 10 Gebote und nicht sonst auch neutestamentliche Schriftstellen werden in den Gemeinden so als Gebote verkauft. Aber das sind nicht in dem Sinn die Gebote. Das sind ja weise Reden. Das ist auch nicht verkehrt, wenn man sich danach richtet. Aber es ist nicht ein Gebot, um Gerechtigkeit zu erlangen. Überhaupt nicht. Wir haben eigentlich laut Neuen Testament nur 2 Gebote. Das eine heißt, glaube an Jesus. Das zweite heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt alles. Dein Nächster, wer ist das? Das ist immer der, mit dem du es gerade zu tun hast. Und da ist schon gut, wenn du dem Nächsten nichts Böses tust, dann hast du ihn eigentlich schon geliebt. Ja? Du brauchst nicht in jedem einen goldenen Ring kaufen oder sonst irgendwas machen. Geh mit deinem Nächsten fair und rechtschaffen um. Tu ihm nichts Böses, rede nicht schlecht über ihn. Und wenn er auch was Schlechtes gemacht hat, dann halt deine Klappe und mach nicht irgendwie das Plappermaul. Segne die Leute, fertig. Und wenn da jemand ist, der dir böse gesinnt ist, dann mach nicht einfach einen Bogen rum. Ja, die Bibel sagt, rächt euch nicht selbst, Brüder, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, wenn in so einem Fall. Aber nicht selber jetzt Rambo-mäßig reinhauen, das ist, ob mit Worten oder mit Fäusten oder mit sonstigen Mitteln. Nein, dafür ist der Herr dann zuständig. Gut, in ihm sein und in ihm bleiben hat mit Gemeinschaft zu tun. Ja, das griechische Wort ist Kommunion oder lateinische Wort ist Kommunion. Darum nennt man ja das Abendmahl auch die Kommunion. Und da ist was Wahres dran. Johannes 6, 56 sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ja, das hat mit Verbindung, mit Gemeinschaft zu tun. Wer das tut, der bleibt in Christus und Jesus Christus bleibt in ihm. Da ist eine engere Verbindung, gibt es eigentlich gar nicht. Also mach nicht aus diesem Abendmahl, aus diesem Brot und Wein, Fleisch und Blut Christi, so eine Tradition, ja, schnell einmal ein Stück Brot und dann einen Schluck Wein und dann Amen und dann fertig. Ja, da steckt viel mehr drin. Und gleichzeitig sehen sich die Leute dann oft als armer Sünder. Oh, man muss sich vorher prüfen, ob man nicht unwürdig ist, das Abendmahl zu nehmen. Das ist total falsch verstanden. Eine unwürdige Art und Weise ist, wenn es eben du Abendmahl nimmst, dann mehr als Brotzeit sozusagen, ohne darauf zu schauen, was das jetzt eigentlich ist. Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus, das er geopfert hat. Dann hast du es unwürdig genommen. Sicher, wenn du vorher mit deiner Frau oder mit sonst irgendjemand richtig im Clinch gelegen bist und einen dicken Streit vom Zaun gebrochen hast, dass du dann vorher mal sagst, okay, Herr, tut mir leid und versöhnst dich wieder, ist klar, ist auch richtig. Aber die meisten werden vor dem Abendmahl so in eine religiöse Demutshaltung gedrängt. Oh, ich armer Sünder, was habe ich noch? Und dann überlegen die, was habe ich vor 15 Jahren noch mal gemacht und dann noch mal Buße, weil sie schon 100 Mal Buße getan haben. Das ist alles Käse. Dann packst du ja den Samen Adams wieder ein und den sollst du nicht mehr einpacken, der gehört dir nicht mehr. Also verbringe Zeit mit Jesus und seinem Wort und dann mach Abendmahl, Brot und Wein, dann passt das zusammen. Jesus gab seinen Jüngern einmal ein Gleichnis, das Gleichnis vom Weinstock und den Rebern. Und er sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebern. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also der Weinstock versorgt die Rebe. Es muss nicht die Rebe da am Weinstock saugen, dass sie endlich da Saft von unten rauf bekommt, um Frucht bringen zu können. Nein, der Weinstock versorgt die Rebe und die Rebe bringt automatisch Frucht. Und genauso soll es bei uns sein mit Jesus. Wir sind in ihm und er versorgt uns mit geistlicher Kraft. Ja, dann können wir Frucht bringen. Mehr oder weniger automatisch, weil uns der Geist erfüllt und führt und leitet und Weisheit gibt und Power gibt. Und er gibt uns hier sogar diese Verheißung dazu, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, ja, nicht morgen wieder vergessen, dann können wir bitten, was wir wollen und es wird uns geschehen. Halleluja, oder? Einschränkung natürlich, wenn du um irgendeinen Blödsinn bittest, dann wird das mit Sicherheit nicht funktionieren, weil Gott macht ja nicht Käse mit uns. Auf jeden Fall, wir können Frucht bringen, indem dass wir Gebetserhörung bekommen. Aber die Voraussetzung, in ihm zu bleiben und sein Wort in uns zu bleiben, ja, diese Verbindung. Wenn die Verbindung gekappt ist, dann funktioniert es nicht. Wenn der Telefonleitung jemand abschneidet, ist das Gespräch zu Ende. Wenn die Stromleitung jemand abreißt, dann ja, bleibt die Waschmaschine hängen, bleibt sie stehen. Ist ganz logisch, oder? Also ist es für uns sinnvoll, in ihm, in Verbindung mit ihm zu bleiben. Und da gehört einfach auch die Zeit dazu, die du nimmst, zum Gebet und zum Bibellesen. Kann man nicht anders sagen. Und in den Bereich des Geistes natürlich zu gehen, weil wenn du nur trocken Bibel liest, ohne Geist, dann ist das fast so ähnlich, wie du im Schwimmbad versuchst zu schwimmen und kein Wasser ist drin. Also das muss schon alles zusammenpassen. Lerne das Evangelium zu verstehen, das Evangelium deiner Erlösung durch sein Blut. Lerne das wirklich zu verstehen, dass du es nicht bloß weißt und denkst, ja, ist ja schön, sondern dass du darüber Offenbarung bekommst. Vielleicht bete auch immer wieder darum, dass du ganz eine tiefe Offenbarung darüber bekommst. Denk darüber nach, lies nach, bleib dabei, überprüfe, was du wirklich im Herzen denkst. Und glaube nicht deinen Sinneserfahrungen, sondern glaube dem Evangelium. Und Glaube beginnt immer mit Entscheidung. Ja, du liest was, du hörst was und dann musst du entscheiden, das glaube ich jetzt oder das glaube ich nicht. Und dann kommt der nächste Schritt, weil ich es glaube, rede ich dementsprechend, bekenne ich es. Und der nächste Schritt, ich handle auch dementsprechend. Ja, und dann bekommt der Glaube einfach dann Leben und bringt Frucht. Das wird dann zum Lebensstil. Da musst du dich nicht immer zwingen, ich muss jetzt das tun, ich muss jetzt jenes tun. Dann tust du das. Man kann auch sagen, das ist eine Gewohnheit geworden. Und Gewohnheiten kommen dadurch, weil man es immer wieder gleich macht. Es gibt Bewegungsmuster, die man gewohnt ist. Die macht man. Also ich kann es beispielsweise, wenn ich mit der Gitarre spiele, Lieder, die ich schon so oft gespielt habe, da greifen die Finger einfach ganz automatisch den nächsten richtigen Akkord, wo du bei einem neuen Lied erst wieder überlegen musst oder einen Text mit Akkordsymbolen brauchst, damit du weißt, welcher Akkord wann kommt. Gewohnheit. Ja, das ist diese Gewohnheit, ich habe Autorität, wenn irgendwas gegen mich geht, da gleich entgegenzugehen und zu wissen, deine Worte bewegen da etwas in der geistlichen Welt, deine Worte haben voller Kraft und Autorität und so weiter, ne? Das wird zur Gewohnheit. Das ist Glauben pur im Praktischen gelebt. Der Paulus hat Ähnliches geschrieben. Er hat halt nicht einen Weinstock als Gleichnis genommen, sondern einen Ölbaum, dass wir da eingepfropft werden in den edlen Ölbaum. Kannst du im Römerbrief 11 nachlesen. Und wir als unedle Zweige wurden in den edlen Ölbaum eingepfropft, das heißt in den Stammbaum von Abraham her, in den Stammbaum Jesu Christi. Und dann sagt er hier, dann sind wir seiner Fettigkeit teilhaftig. Dann werden wir versorgt. Gibt nichts Besseres, dann sind wir im Segen Abrahams verwurzelt. Okay, was hat Jesus noch alles durch sein Blutopfer getan? Von was wurden wir erlöst? Eigentlich unterm Strich zusammengefasst von allen Folgen und allen Auswirkungen der Sünde. Krankheiten, Leiden, Armut, Fluch, geistliche Schwachheit, Tod, die Trennung von Gott unterm Strich. Davon sind wir erlöst worden. Nicht werden wir, sondern sind wir. Es ist bereits dafür bezahlt. Der höchste Preis, der jemals bezahlt wurde, ist der Tod eines sündlosen, gerechten, unschuldigen Menschen, ist gebracht worden. Das war gefordert. Das Gesetz hat diesen Preis gefordert. Ein sündiger Mensch hätte diesen Preis nicht bezahlen können. Es musste ein vollkommener, sündloser Mensch sein. Bildlich gesehen, im Alten Bund, ein makelloses Lamm zum Schlachten gebracht werden musste. Ja, wenn das Lamm irgendwo einen Fehler gehabt hat, eine Krankheit gehabt hat, dann hätte es nicht gegolten, um die Sünden zu sühnen. Okay, also das hat er alles für uns getan. Und dann hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Und diesen Heiligen Geist, der hat uns Kraft und Autorität geschenkt wiederum. Lukas 24, 49 sagt uns, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Auch schon wieder bekleidet, ja, in Christus, der Geist Christi, der Heilige Geist gekommen. Und er sagt hier, Kraft aus der Höhe. Ja, Kraft aus dem Himmel, Kraft aus der Himmelswelt. Sind wir angekleidet worden. Und sehr viele Christen haben den Heiligen Geist empfangen und auch viele nicht. Aber sie verhalten sich nicht dementsprechend. Sie verhalten sich nicht, als wären sie mit Kraft aus der Höhe bekleidet. Ja, da fehlt die Offenbarung dazu. Darum bringe ich das jetzt hier auf den Tisch. Bekleidet, angezogen, angetan, umkleidet mit Kraft aus dem Himmel. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, das kennst du, weil du in Sprachen beten kannst, dann bist du mit Kraft angetan, umgekleidet. Dann hast du die Fähigkeit auch, durch den Glauben diese Kraft freizusetzen, mit deinen Worten und auch mit deinen Taten, wenn du die Hände jemanden auflegst oder auch dir selber, wenn du irgendwo ein Problem hast und wenn der Feind dich attackiert, dass du mit dieser Kraft, diese Salbung, wie man es auch nennt, dem Feind widerstehst. Damit hat Gott sein Volk, seine Christen, die Jünger Jesu, bevollmächtigt, befähigt, ausgestattet. Für was? Dass jeder seine zugewiesenen Aufgaben und Tätigkeiten erledigen kann. Nicht nur die geistlichen Dinge, auch in deinem ganz natürlichen Leben hast du ja bestimmte Dinge zu erledigen. Im Berufsleben, in der Freizeit, in der Familie, im Haus was richten musst oder keine Ahnung. Dann gibt dir Gott durch diese Kraft die Fähigkeit dazu, die Weisheit dazu, die Dinge richtig anzugehen, richtig zu machen. Oder er gibt dir die Weisheit, wem du Bescheid geben sollst, dass er dir hilft oder welche Firma, dass du beauftragen solltest und so weiter. Es kommt durch den Heiligen Geist. Der Geist der Wahrheit, der Geist der Weisheit. Und er gibt Vollmacht, auch eben oder vor allem in geistlichen Dingen. Die Leute damals, die waren erstaunt über Jesus. Heißt es in Lukas 4, 32, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Also sein Wort war nicht irgendwie bla bla bla, wie die ganzen Priester und Gesetzesleute und Pharisäer, sondern da war Kraft dabei, war Autorität dabei. Da habe ich gesagt, hey, was ist denn jetzt los, wer ist denn jetzt das? Der sagt ja ganz was anderes. Und dann ist noch Kraft dazu. Ja, als er angefangen hat zu predigen, hat gleich einmal ein Dämon Randale geschlagen. Und willst du uns vor der Zeit austreiben oder plagen oder wie er gesagt hat. Da hat sich ein Dämon manifestiert, weil Jesus ausgestattet war mit Heiligen Geist. Ja, dann heißt es hier, und Entsetzen kam über alle. Und sie redeten untereinander und sprachen, Was ist denn dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Ja, da hat sich was getan. Die waren momentan schockiert. Ganz was Neues. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren natürlich vom Kopf gestoßen. Die haben sich daran geärgert und daran gestoßen und sind gegen Jesus gegangen, weil sie gemerkt haben, der nimmt uns unsere Autoritätsposition weg. Also wir Christen müssen da ein Bewusstsein entwickeln, was wir in ihm sind und was wir in ihm da bekommen haben. Und dann müssen wir es lernen anzuwenden. Das kann dir keiner abnehmen. Du wirst in Situationen kommen, ob du willst oder nicht, wo du es entweder anwendest oder nicht. Es muss nicht Gott sein, der dich in Situationen führt, weil die kommen einfach auf dieser Welt. Und dann bist du gefragt, das anzuwenden und freizusetzen, was der Herr dir gegeben hat. Angefangen von der Waffenrüstung bis hin zu der Kraft aus der Höhe, bis hin zum Aussprechen, Befehle zu erteilen. Jesus hat gesagt, was ihr auf der Erde binden werdet, ich sage es immer anders, weil ich glaube, das meint er, was wir auf der Erde verbieten werden, ist auch in der geistlichen Welt verboten. Also das wirkt sich aus in die geistliche Welt. Da muss sich ein Dämon dann auch richten, weil du etwas nicht erlaubst. Ja, und wenn du etwas freisetzt oder erlaubst, dann geschieht es. Ob jetzt gut oder schlecht. Ja, dann würde ich dir raten, das Schlechte verbieten und das Gute erlauben. Macht aber wirklich Sinn. Und das ist für uns Christen existenziell wichtig. Darin müssen wir wachsen. Ja, dann erfüllen sich die Verheißungen Gottes. Es ist nur, dass der religiöse Geist das alles verschleiert und unser Lügen gestrickt hat. Und die meisten kommen nicht weiter. Oh Herr, bitte mach das und Herr, ich brauche das und da musst du noch. Und der Herr hat gesagt, ich habe dir Werkzeuge gegeben. Ich habe dir Möglichkeiten gegeben. Ich habe dir mein Wort gegeben. Glaube endlich mein Wort. Darum sagt der Paulus in Epheser 6,10, schließlich und endlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe mal ein tolles Beispiel, ist mir vor einer Zeit wieder eingefallen. Unsere Tochter war noch klein, war noch im Bettstadl und hatte plötzlich Fieber. Und das Fieber ging rauf bis über 40 Grad. Dann kam der Arzt und der Arzt hat auch nicht gewusst, was er noch tun soll. Und fiebersenkende Mittel haben alle nicht geholfen. Und da hat man fast schon Panik bekommen, was da passiert. Und dann bin ich, das Bettstadl stand so mitten im Zimmer, bin ich da rundum marschiert, in Sprachen gebetet und diesen Fieber und dem dämonischen Mächten zu verschwinden geboten. Bestimmt eine Viertelstunde. Dann hatte ich Frieden und eine halbe Stunde später war das Fieber weg. Genau das ist es. Wenn wir uns immer alles bloß gefallen lassen und sagen, ja, wenn der Arzt nichts tun kann, dann wird es schlimm. Nein, wir sind mehr als ein menschlicher Arzt. Und vor allem, wenn geistliche Probleme die Ursache sind, dann müssen wir geistlich was dagegen unternehmen. Aber wenn nur eine natürliche Ursache ist, auch natürlich, aber da kann auch der Arzt was machen. Ja, wenn es irgendein Bakterium ist, dann gibt es ein Antibiotikum. Das hilft auch was. Das ist kein Problem. Ich habe auch nichts gegen Ärzte. Aber wenn der Arzt da steht und sagt, was machen wir denn jetzt da? Und dann denkst du schon, ja, was fragt er uns? Ist jeder Arzt oder wir? Ne? Dann müssen wir als Christen wissen, wir haben andere Methoden und Möglichkeiten. Und die müssen wir anwenden. Zur Freiheit hat Jesus Christus uns befreit, sagt die Schrift. Er ist gesandt worden, sagt Lukas 4,18, um Gefangenen Freiheit auszurufen, den Armen gute Botschaft zu verkünden, den Blinden, dass sie wieder sehen, und Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Lukas 4,18, kannst du es nachlesen. Das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir ausgerüstet worden. Er war der Erste und wir sollen ihm nachahmen als seine Schüler. Und 2. Korinther 3,17 sagt uns, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also setz den Geist, den er dir gegeben hat, frei, dann wird auch Freiheit sein. Und jetzt zum Abschluss eine Sache noch, weil ich wollte jetzt eigentlich schon aufhören, aber das ist wichtig zu wissen. Es gibt laut Galater 2,4 falsche Brüder. Ich lese mal den Vers. Wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Also es schleichen sich falsche Brüder und mit Sicherheit auch Schwestern in Gemeinden und sie wollen diese Freiheit, die in Christus ist, die wir haben, uns wieder rauben. Wir wollen uns wieder unter Knechtschaft bringen, unter Knechtschaft des Gesetzes, unter Knechtschaft von dem Gesetz des Mose oder den Geboten, wo es heißt in der Bibel, dass unsere Väter konnten es schon nicht tragen, warum sollen wir es jetzt wieder tragen müssen? Das macht keinen Sinn. Also Achtung vor solchen Leuten, reißende Wölfe nennt es der Paulus mal, falsche Brüder, gesetzliche Leute, die wieder mit Gebot und Gesetz und allem Möglichen herkommen, mit dem Gesetz des Zehnten gebens, weil wenn du nicht den Zehnten gibst, dann kommst du unter den Fluch, laut Malachi und so weiter. Geben ist gut und ist richtig. Wenn nichts gibt, wenn nichts sät, wird er nicht ernten. Aber nicht nach Gesetz und nicht nach Zehnten, sondern nach dem, wie der Herr dir das ins Herz gibt. Und da musst du den Herrn suchen. Ja, wie viel du geben sollst und vor allem auch wohin. Du musst es dorthin geben, wo das Herrn Werk ist und wo deine Gemeinde ist. Und nicht irgendwo blindlings verstreuen und meinen, dann kommt die große Ernte. Die Saat muss schon dahin, wo der Boden passt. Ja, weil du wirst jetzt nicht erwarten können, dass du Ernte bekommst, weil du Kirchensteuer bezahlst. Das kannst du ganz schnell vergessen. Ja, und wenn du uns mit der Zwang und Druck irgendwo was gibst, ist es auch nicht okay. Okay, manchmal muss man seinen geizigen Schweinehund ein bisschen überwinden, aber dann wirst du sehen, der Herr lässt sich nicht spotten. Was du säst, wirst du auch ernten und du wirst vielfältig ernten, sagt die Schrift. Also denk dran, sei nicht knauserig, gib gut und gib mit Freuden und gib dorthin, wo der Herr am Werk ist. Das macht Sinn und ja, kann jeder selber darüber nachdenken. Gebote erzeugen Druck und Gebote geben der Sünde wieder Kraft. Und dann lebt die Sünde wieder auf und dann kommt die Verdammnis wieder hereinspaziert und du hast diese Freiheit, die in Christus Jesus ist, wieder verloren. Darum lass dir nicht von falschen Brüdern Gesetzlichkeit aufdrücken und begib dich auch nicht in Gefahr, indem du dauernd mit gesetzlichen Leuten dich abgibst oder in gesetzliche Gemeinden läufst, weil du färbst ab. Diese Geister suchen nämlich gerne solche Leute, die frei sind, um sie wieder unter Knechtschaft zu bringen. Römer 4,15 sagt uns, das Gesetz bewirkt Zorn. Ja, Gesetz bewirkt Zorn, den Zorn Gottes, die Strafe Gottes. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Ja, wenn kein Gesetz da ist, erstens kannst du es nicht übertreten und zweitens willst du es gar nicht, weil du einfach unter Gnade lebst. Römer 4,15. Okay, mach Schluss. Die Zeit ist eh schon gut fortgeschritten. Auf jeden Fall, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Ja, Römer 8,1 war das. Es gibt keine Verdammnis. Wir brauchen uns nicht unter Verdammnis bringen lassen. Und das werden wir auch nicht, wenn wir nicht uns das Gesetz wieder irgendwo Einlass gewähren. Das verbieten wir, oder? Und jetzt wollen wir den Herrn preisen.